Breitband Topic.
Ja, und darin geht es heute um ein Thema, von dem man sagt, dass es die Welt regiert und um das Thema, das auch immer irgendwie hinter den großen Netzdebatten steht, das Geld. Egal ob Urheberrecht, Privatsphäre oder Patentstreit, letztlich geht es darum, wer wie viel an wen bezahlt.
Und bei den Diskussionen, da gibt es immer sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei. Zum Beispiel, wenn es um den Betrieb von digitaler, um den Vertrieb von digitaler Kultur geht, Musik, Filme, Spiele oder Software, da gibt es auf der einen Seite eben die Kostenloskultur, also Open Source oder Creative Commons, zwei Konzepte, deren Grundlage das Verschenken von Werken ist.
Ja, und auf der anderen Seite stehen die Verfechter der klassischen Modelle. Werke müssen zu einem festgesetzten Preis verkauft werden. Wer kostenlos herunterlädt, der sollte bestraft werden. Nur pragmatische Ansätze, die wirkliche Lösungen bringen könnten, die gibt es nicht allzu viele.
Aber sie kommen langsam. Letztes Jahr machte das sogenannte Crowdfunding von sich reden. Dabei finanziert eine Vielzahl von Usern eine Projektidee. Die wird aber erst dann realisiert, wenn Geld genug zusammengekommen ist. Und darüber haben wir hier in Breitband schon reichhaltig berichtet.
Ja, und Crowdfunding ist ungeeignet, um fertige Produkte an den Mann zu bringen. Hier kommt ein anderes Konzept ins Spiel. Pay what you want nennt sich das. Und das bedeutet, der Verkäufer, Künstler oder Spielemacher stellt sein Produkt kostenlos zur Verfügung, schafft aber gleichzeitig die technische Möglichkeit, dass man für das Produkt bezahlen kann, und zwar so viel, wie man möchte.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ich könnte es auch umsonst bekommen. Da liegt die Vermutung doch nahe, dass hier niemand irgendwas bezahlt, wenn er nicht gezwungen wird. Unser Kollege André Zanto hat sich drei Beispiele für Pay What You Want angeschaut, sowohl aus der Online- als auch aus der Offline-Welt.
Die Robbenshow im Alvetta zur Münster ist beliebt bei den Besuchern. Ein paar Plätze bleiben aber auch hier leer. Immerhin kostet eine Tageskarte 14 Euro. Und so hat die Hochschule in Aachen eine Idee. Lasst die Besucher doch einen Monat lang zahlen, was sie wollen. Das Experiment wird zum Erfolg. Im Dezember kommen 5-mal so viele Besucher wie üblich. Sie bezahlen freiwillig im Durchschnitt zwar nur ein Drittel des regulären Preises, aber durch die höhere Anzahl, die Einnahmen aus Cafeteria und Parkplatz, erwirtschaftet der Zoo mehr als doppelt so viel wie sonst. Trotzdem traut der Zoo Münster dem ungewöhnlichen Preismodell nicht. Er hat inzwischen wieder umgestellt und hofft, dass im Frühjahr die Menschen zum Normalpreis wiederkommen. Ein fester Preis, das käme für Tim Pritloff nicht in Frage.
Ich mache keine Werbung und ich verkaufe auch nichts. Und ich setze einfach darauf, dass Leute, die das wertschätzen, diese Wertschätzung eben an einem bestimmten Punkt auch in finanzielle Transaktionen umwandeln. Ganz von sich aus.
Tim Pritloff ist Podcaster, seit fast 10 Jahren, vielleicht der bekannteste in Deutschland. Er trifft sich mit Menschen, spricht mit ihnen über Technik- und Gesellschaftsthemen und veröffentlicht die Gespräche zum Nachhören frei im Netz. Irgendwann fragte er seine Hörer nach einer Bahncard 100 für die Reisen. Es klappte. Spenden trudelten ein, auch über die Finanzierung der Bahncard hinaus. Erst per Banküberweisung, seit 2010 auch über Flatter. Allein über den sozialen Mikrobezahldienst erhält Tim Pritloff inzwischen über 2.500 Euro pro Monat.
Was jetzt wirklich zu einer Unterstützung führt, denke ich, das ist einerseits so ein persönliches Moment. Also in dem Moment, wo man so als Einzelkämpfer wahrgenommen wird, wo man auch klar sagt, ich setze jetzt hier nicht auf Werbung. Das ist auf jeden Fall schon auch ein Angebot, was man macht. Und wenn man sie dazu noch persönlich anspricht und auch einfach auch ernst nimmt, dann entsteht so eine Bindung.
Pritloff kann inzwischen davon leben. Eine Ausnahme. Den meisten Menschen oder Firmen geht es so wie dem Musiker Jonas Bölz alias Fairs One. Er ist 20, kommt aus München und hat Ende Dezember sein erstes Album fertiggestellt. Ganz bewusst hat er für seine Wettermann-LP keinen festen Preis festgelegt.
Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen verschüttet.
Wenn man unbekannt ist, dann glaube ich auch kaum, dass sofort welche dafür zahlen würden. Die wollen ja erst mal so ein Bild vom Künstler machen. Und deshalb habe ich einfach so freier Download. Gebt einfach irgendwas ein. Ihr könnt spenden, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Hört es euch einfach an.
Das Album von Fairs One wurde auf der Online-Musikplattform Bandcamp in den vergangenen 2 Wochen 160 Mal runtergeladen. Das hat ihn gefreut. Als Einnahmen kann er bisher 13 Euro verbuchen. Er macht trotzdem weiter.
Pay What You Want funktioniert also zumindest technisch, weil so Erfolgsgarant für den ganz großen Gewinn ist es anscheinend noch nicht.
Wie man eben da so ein bisschen raushören könnte, stellt sich die Frage, ob es Erfolgskriterien für Pay What You Want Modelle gibt und man sie vielleicht sogar gezielt beeinflussen kann. Welche Faktoren könnten dazu führen, dass Geld ohne Zwang ausgegeben wird? Das wollten wir von Gerhard Riener wissen.
Der ist Juniorprofessor für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und forscht dort auch zum Thema Pay What You Want. Wir haben gestern mit ihm gesprochen und wollten als erstes wissen, was Leute überhaupt dazu bringt, für Dinge zu bezahlen, die sie eigentlich auch kostenlos haben könnten.
Ja, die Frage ist, ob das wirklich kostenlos ist oder ob die Person, die in diesem Netz etwas kaufen möchte, nicht interne Kosten hat, nämlich solche, dass man sich denkt, ich möchte eigentlich ein guter Mensch sein. Und wenn ich dem jetzt nichts zahle, dann fühle ich mich selber schlecht, habe also Kosten, die nicht materiell sind, sondern psychologisch. Das Verhalten der Leute, warum sie zahlen, kann man sagen, dass das eine gewisse interne Motivation ist, dass die Leute für das, was sie bekommen, auch gerne etwas zurückgeben möchten.
Ist das tatsächlich sozusagen so weit verbreitet, dass man sagen kann, der Mensch an sich ist gut und ein Großteil der Leute macht das?
Ich würde mal nicht so weit gehen und zu sagen, dass der Mensch an und für sich gut ist. Aber es gibt auch in einer Marktumgebung, dieses Pay What You Want ist, Möglichkeiten für moralisches Verhalten. Für Verhalten, wo man sich denkt, dass eine Person ihr Selbstbild aufrechterhalten möchte.
Können Sie das mal an einem Beispiel verdeutlichen? Wir haben eben im Beitrag den Fall des Musikers First One gehört. Was passiert da bei den Käufern und wie könnte man vielleicht den Verkauf auch optimieren?
Nein, das Problem ist eben, es zu antworten, zu sagen, kann pauschal, er kann das und das besser machen, weil ich denke, er ist wahrscheinlich nicht so berühmt, weil es hat ein anderes Beispiel für diese Musik-Downloads, ist wer Radiohead, die das ebenfalls gemacht haben vor einigen Jahren, mit ihrem Album In Rainbows. Und da hat es anscheinend ganz gut funktioniert. Es wurden nie offiziell Zahlen verlautbart, aber was man so gerüchteweise gehört hat, dass das gut funktioniert hat.
Wir wollten eigentlich wissen, was da genau abläuft im Gehirn eines potenziellen Käufers.
Gut. Also ich kann das am Beispiel dieses Restaurants, eines Pay-as-you-wish-Restaurants machen, in dem ich eine Studie gemacht habe. Was hier passiert, ist, dass die Leute in dieses Restaurant gehen und essen, so viel sie wollen, und nachher zahlen, so viel sie wollen. Und hier hat man einen unmittelbaren Bezug zwischen dem Produkt, das die Leute konsumieren, und dem Bezahlen hinterher. Und wenn es den Leuten geschmeckt hat, wenn sie eine positive Erfahrung mit diesem Produkt gemacht haben, wollen sie auch etwas zurückgeben für diese positive Erfahrung. Und in diesem Restaurant funktioniert das seit 7 Jahren oder 8 Jahren mittlerweile und es ist noch immer profitabel. Und die durchschnittliche Bezahlung ist hier für ein Essen in etwa 5 bis 6 Euro, was in etwa einem Mittagsmenü in dieser Gegend entspricht auch. Also hier haben Leute so etwas wie Schuldgefühle, wenn sie sich nicht so verhalten, wie sie glauben, dass es andere von ihnen erwarten.
Jetzt ist das ja die Offline-Welt, das heißt, man sitzt in einem Restaurant, man isst etwas, nimmt es wirklich körperlich zu sich und dann kommt der Kellner an den Tisch und man gibt ihm das Geld. Da könnte man sich ja vorstellen, im Netz ist das anders, weil da sitzt man vorm Monitor, da guckt einem keiner über die Schulter. Ist da die Motivation wirklich genauso hoch oder gibt es Unterschiede zwischen On- und Offline-Pay-What-You-Want?
Ja, das ist eine interessante Frage. Dazu haben wir vor kurzem eine Studie gemacht, wo es genau um den Kauf von Online-Musik geht, auf einer Plattform, die Magnatune heißt, wo man auch so viel zahlen konnte, so viel man wollte für Musik. Und da dachte sich der Betreiber einmal, gut, wie Sie gesagt haben, wenn einem über die Schulter geschaut wird, so die Erfahrung, fühlen sich die Leute unter Druck gesetzt und zahlen deswegen mehr. In der Online-Welt kann das aber negative Konsequenzen haben. Nämlich solche, dass Leute, wenn sie sich sozialem Druck ausgesetzt fühlen, nicht unbedingt mehr zahlen, sondern das Produkt vermeiden. Und genau das haben wir gesehen. Also der Betreiber wollte dieses Feature der Offline-Welt, nämlich der soziale Druck, wollte auf die Online-Welt übertragen, was ihm aber nicht gut bekommen hat. Also es scheint schon so zu sein, dass Leute intern motiviert sind, für das zu zahlen. Und dann, sobald man eben versucht, so etwas wie sozialen Druck aufzubauen, das mit Abwanderung zu anderen Produkten bestrafen.
Heißt es, man sollte im Netz psychologisch anders vorgehen, wenn man Leute dazu bewegen will, etwas für das eigene Produkt zu bezahlen?
Ich denke schon, also wie unsere Studie das eben zeigt, sollte man das auf jeden Fall machen. Und zwar nicht über diese Art von sozialen Druck arbeiten, weil im Netz gibt es ja diese große Diskussion über Privatheit im Netz. Wie viel Soziales ist gut? Und wenn Leute sich Sorgen um ihre Privatsphäre machen, dann sollte man es auf jeden Fall vermeiden, sie dazu zu zwingen, ihre Privatsphäre preiszugeben, wenn sie ein Produkt kaufen. Also das war ein wirklich eindeutiges Ergebnis. Der Umsatz dieses Unternehmens ist um bis zu 25% eingebrochen deswegen.
Jetzt hat man also das Problem, der soziale Druck in der Offline-Welt funktioniert online nicht so wirklich. Wie kann man das anders übersetzen? Und vor allen Dingen kommt das auch auf die Produkte an, weil man kennt ja Pay What You Want aus Musik und von Spielen auch. Da funktioniert es auch gut. Ja. In welchen Kategorien funktioniert das noch?
Ja, ich denke, es funktioniert vor allem in Produktwelten, wo Leute emotionale Bindung zu diesem Produkt haben, also dass sie direkt konsumieren, wie zum Beispiel Spiele oder Musik. Ob das bei Rohöl oder Diamanten auch so funktioniert, wage ich mal zu bezweifeln.
Derzeit hat ja Pay What You Want eher den Status eines netten Experiments. Was denken Sie, wie wichtig wird das in Zukunft werden, auch im Vergleich zum klassischen Bezahlen?
Es hat wahrscheinlich in der Online-Welt noch etwas größere Zukunft, weil die Online-Welt Produkte zur Verfügung stellt, die viele Leute konsumieren können, ohne dass man anderen Leuten etwas wegnimmt. Also bei einem Essen zum Beispiel kann eine Person dieses Essen essen und dann ist es weg. Wenn Sie aber ein Musikstück konsumieren, ist Ihr Konsum des Musikstücks hindert niemanden daran, das gleiche Musikstück ebenfalls zu konsumieren. Also das hat alles den Charakter des öffentlichen Gutes, wie man in der Volkswirtschaft sagt. Und ich denke, bei solchen Produkten ist Pay What You Want sicher eine große, hat noch eine größere Zukunft vor sich, weil man eben keine zusätzlichen Kosten hat, ein weiteres Produkt zur Verfügung zu stellen. Also wenn man es einmal gemacht hat, hat man keine weiteren Kosten für jeden weiteren Download oder nur sehr, sehr, sehr geringe.
Würden Sie aber sagen, dass Pay What You Want immer eine Art Ergänzung zum klassischen Bezahlen sein wird in der Zukunft?
Ja, also es wird das wahrscheinlich nie ganz ablösen. Also das klassische Bezahlen mit Eigentumsrechten und Eigentumsrechtübertragungen wird, glaube ich, durch ein Konzept wie Pay What You Want nie abgelöst werden.
Der Wirtschaftsforscher Gerhard Riener über Pay What You Want als Geschäftsmodell. Wir beschäftigen uns heute hier in Breitband mit Geld. Geld im Netz haben wir gerade schon geklärt, wie man möglicherweise Leute motivieren kann, noch mehr davon auszugeben. Jetzt aber soll es darum gehen, wie man Geld übergibt in der realen, analogen Offline-Welt. Da ist ja das bequemste Zahlungsmittel Kredit- oder EC-Karte. Plastikstück durch den Kartenleser ziehen, unterschreiben oder Code eingeben, fertig. Kein Gekram im Geldbeutel, kein Wechselgeld raussuchen. Aber das funktioniert halt nur in großen Geschäften, die sich die entsprechenden Geräte auch leisten können.
Gott sei Dank, vielleicht Gott sei Dank gibt es Alternativen. Inzwischen, denn mittlerweile tragen wir ja alle kleine oder die meisten von uns kleine Maschinen mit uns herum, die zumindest genügend Rechenkraft mitbringen, um einen solchen Bezahlvorgang alternativ durchzuführen und die auch meistens online sind, nämlich unsere Smartphones. Wie die in Zukunft Geldbörse und Kartenlesegeräte ablösen könnten, das erklärt uns Matthias Finger.
Also was ich im Grunde brauche, ist entweder so ein iPhone oder so ein iPad und dann muss ich so eine App runterladen. Ja, mit diesem App kann ich ja quasi meine ganze Speisekarte einpflegen und damit geht es schon eigentlich los. Ne?
In seinem Bistro am Rosenthaler Platz in Berlin akzeptiert An Wudang neuerdings auch Kreditkarten, selbst für die kleinsten Beträge. Über den Kopfhörereingang seines Smartphones schließt er ein kleines Einsteckmodul an, ein Dongle. Automatisch startet sich auf dem Handy die Bezahl-App des Startups SumUp und liest die Kreditkarte aus.
Du hast zum Beispiel ein Baguette plus ein Getränk für 7,50 Euro. Ne? Hier, das zeigt ja an, dass man halt die Karte jetzt einstecken muss. Ne? Gehe ich auf Lesen. Jetzt musst du einfach nur unterschreiben, nur noch. Ne? Einfach mit der Hand.
Schnell noch auf dem Touchscreen von Danks Handy unterschreiben. Gleich mit dem Finger und Handynummer oder E-Mail-Adresse eintippen. Schon kommt der Kaufbeleg. Die Bezahl-App ist umsonst, der Kartenleseaufsatz meist auch.
Bei uns gibt es nur Transaktionsgebühren. Das heißt, wir berechnen nur Gebühren, wenn Sie auch wirklich Kartenzahlungen annehmen.
Damit wirbt Payleven, ein weiteres Startup aus dem Hause der Samwer-Brüder. Allerdings ist das bei den meisten deutschen Anbietern für mobile Bezahl-Apps so, also auch bei StreetPay und iZettle. Lediglich die Gebühren für die Verkäufer variieren zwischen 2 und 3%. Damit liegen sie unter den Preisen im herkömmlichen Kreditkartengeschäft. Im Grunde ahmen die deutschen App-Anbieter aber alle nur eine Idee aus den USA nach. Twitter-Gründer Jack Dorsey setzt mehrere Milliarden Dollar pro Jahr mit seinem Zweitunternehmen Square um. Auf dem deutschen Markt ist Square allerdings noch nicht. Auch die amerikanische mobile Bezahl-App Venmo gibt es hierzulande nicht. Ihr Konzept? Freunden schnell unterwegs vom Smartphone aus Geld schicken. Beispielsweise, wenn einer für alle zahlt. Wenn wir mit Freunden im Restaurant essen, mussten wir oft von jedem Einzelnen Geld einsammeln. Doch jetzt können wir uns Geld auch direkt auf dem Handy zuschicken, auch für die Miete und andere Transaktionen. Für Kunden, die ihren Venmo-Account mit ihrer Geldkarte verknüpfen, kosten Transaktionen nichts. Dafür kann man gleich auf sozialen Netzwerken verkünden, wem man wie viel Geld geschickt hat. In Deutschland frisse das mobile Bezahlen ein Nischendasein. Noch. Denn es gilt als das nächste große Ding. 2015 soll nach einer Prognose des Beratungsunternehmens Mücke Sturm Company hierzulande 2 Milliarden Euro mobil umgesetzt werden. Der Verteilungskampf, welcher Anbieter den Markt dominiert, hat längst begonnen. Denn nicht nur kleine App-Newcomer, auch die Big Player der Computer- und Internetbranche steigen ins Mobile-Payment-Geschäft ein. Kipuschi von der Uni Augsburg.
Es gibt so 5 große: Apple, Google, Facebook, eBay und Amazon. Und deren Ziel ist es, die zentrale Kundenbeziehung zu bekommen, mit der sie dann hinterher der erste Kontaktpunkt des Endkunden sind. Und das Entscheidende dafür sind Daten aus Bezahlverfahren.
Alle arbeiten an eigenen Lösungen. Markttauglich ist allein Google Wallet, allerdings nur in den USA. Die App kommuniziert über einen NFC-Chip im Smartphone. Das steht für Near Field Communication mit dem Terminal. Die Details der verwendeten Kreditkarte sind bei Google hinterlegt. NFC-Chips werden immer häufiger in Smartphones, SIM-Cards und Kreditkarten integriert. Doch die Deutschen sind sehr skeptisch. 3 von 5 Bundesbürgern lehnen das Bezahlen per Handy strikt ab. Jochen Eversmeier von der Beratungsfirma Faktenkontor.
Hauptgrund für die Skepsis ist das Gefühl, dass doch auch gegenüber den Mobilfunkanbietern Vorbehalte herrschen. 34% der Befragten trauen den Telekommunikationskonzernen nicht zu, dass sie ähnlich sicher und kompetent wie Banken Zahlungsservices anbieten.
Das Misstrauen der Verbraucher ist nicht ganz unberechtigt. Beispielsweise im dichten Gedränge einer Einkaufspassage könnten die Daten aus Karten mit NFC-Chips ausgelesen werden. Der Hacker Thomas Korrer benutzt dafür sein eigenes Smartphone und eine App, die er in 1,5 Stunden geschrieben hat.
In der Karte integriert befindet sich eine Antenne. Über diese Antenne können diese Daten eben abgefragt werden. Und das Ganze funktioniert dann per Funk.
Da hilft nur, die funkende Kreditkarte mit Alufolie umwickeln. Oder bei herkömmlichen Zahlungsmethoden bleiben. 53% aller Einkäufe erledigen wir Deutschen immer noch stumpf mit Bargeld.
Ja, aber vielleicht machen die neuen Möglichkeiten es doch in Zukunft einfacher zu bezahlen. Wobei lustige Vorstellungen so mit Alufolie, um die Kreditkarte rumzurennen. Aber sie bringen eben auch neue Sicherheitsanforderungen und Herausforderungen mit sich.
Ich muss auch wirklich sagen, ich bin noch sehr skeptisch, was das angeht. Also das muss ich erstmal beweisen, bis es flächendeckend eingesetzt werden kann. Und selbst dann, glaube ich, bin ich eher einer von den Stumpfen, die nach wie vor mit Bargeld bezahlen. Wie ist es bei dir? Würdest du?
Ja, ich entspreche dem Klischee. Also ich zahle schon mit Karte, aber ich würde, glaube ich, nicht übers Handy bezahlen. Ich hätte irgendwie Angst, dass mein Mobilfunkbetreiber meine Daten irgendwie ausliest.
Okay, ja. Also es gibt
das Konto leer räumt.
Es gibt dann, das wäre eine neue Variante, die überteuerten Telefonrechnungen erklärbar zu machen. Egal.